großen Fall in Europa ein, großen Morden sich durch die Ukraine. Man hat also die Empathie bekämpft von Kanzlerseite. Schlimm, ne? Wenn Mörder beim Morden sterben.
Letztendlich möchte Russland Europa unterjochen. Aber zu sehen, Europa, mein Land wird bedroht, und wenn wir an dieser Stelle nicht wach werden, dann geht es uns an den Kragen.
Ein wichtiger Punkt wegen Flüchtlingswelle ist, dass die Leute dort das Gefühl haben, jemand denkt an sie. Dieser Krieg geht uns alle an.
So wie die Klimakrise und alle möglichen anderen Sachen, immer alles auf die nächste Generation zu schieben und zu sagen, ja, nee, das Problem wollen wir jetzt nicht so richtig lösen, das können dann unsere Kinder machen. Ganz viele Menschen verstehen unter nie wieder Krieg, dass wir uns auch nicht wehren dürfen.
Die Erziehung zur Demokratie und zu Werten wie Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Der Sport war immer schon ein ganz großer und ganz wichtiger Hebel in der russischen Politik und auch in der russischen Propaganda. Sport wurde also benutzt, um die politischen Ziele zu verfestigen oder zu legitimieren.
Guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich euch Tammo vorstellen. Wir sprechen am Samstag, den 3. Mai 2025. Hallo Tammo.
Hallo Sabine, freut mich, dass ich dabei bin, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich auch. Tammo gehört auch zu den Bürgern, die sich viel mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, ja gegen Europa beschäftigen, dazu Stellung beziehen, bei Twitter und auch anderswo. Wir sind uns in Leipzig auf dem Zukunftsforum begegnet. Tammo, wie hast du den Beginn der Vollinvasion im Februar 2020 erlebt? Warst du überrascht?
Nee, überrascht kann man es nicht nennen, gerade wenn man auch die Nachrichten der Wochen und Monate davor verfolgt hat. Das heißt, die ganze militärische Konzentration der Grenze der Ukraine, die Forderungen Putins, dass die NATO sich doch auf ihre Grenzen von 97 zurückziehen soll. Das, sage ich mal, hat sich ja immer weiter zugespitzt. Deshalb wirklich überrascht konnte man eigentlich auch nicht sein, zumal ja auch ein paar Tage vorher der amerikanische Geheimdienst meines Wissens ja auch einen russischen Angriff als sehr wahrscheinlich erachtet hat. Deshalb überrascht war ich damals nicht mehr.
Hast du dich denn schon vorher mit dem Thema, also mit der Ukraine und der Bedrohung durch Russland beschäftigt?
Vor 2021 kaum, also ich habe natürlich so die Proteste von 2004, die Wiederholung der Wahlen, die habe ich natürlich registriert, auch die Vergiftung von Juschtschenko, dann die Wahl von Janukowitsch 2010 und dann natürlich 2013 die Zuspitzung der Lage, nachdem Janukowitsch aus der also zurückgetreten ist von seinem Versprechen, dass die Ukraine der EU sich weiter annähern wird. Das hatten wir natürlich alles registriert, aber richtig aktiv verfolgt habe ich es nicht. Ich wusste auch nicht den Hintergrund der russischen Aggression, dass Russland die Geschichte als Waffe einsetzt. Klar, Nord Stream hat man mitbekommen, aber das lief alles so ein bisschen en passant. Also richtig aktiv eingestiegen bin ich eigentlich erst so im Herbst 2021 und dann natürlich nach dem 24. Februar dann natürlich immer mehr. Also da habe ich
Was
im
meinst du
Grunde
mit
verstehen können.
eingestiegen? Hast du angefangen, dich zu informieren oder zu lesen oder was hast du gemacht?
Genau, also natürlich habe ich die Nachrichten im öffentlich-rechtlichen natürlich verfolgt, also ganz, ganz klassisch, habe natürlich Online-Medien konsultiert. Und da ich damals auch schon auf Twitter war, habe ich mich dann dort auch von meinem Interessengebiet Sport etwas, na, nicht verabschiedet, aber ich habe das ein bisschen zurückgestellt und habe mich dann dort auch, habe dort nach Experten Ausschau gehalten, vor allem was Sicherheitspolitik angeht, was Thinktanks angeht. Natürlich auch Talkshows habe ich auch am Anfang ziemlich stark konsumiert. Und vor allem habe ich dann auch die Auftritte von so sehr sachlichen Analysten wie Claudia Major oder Carlo Matala, die mir auch den Einstieg, glaube ich, ins Thema sehr erleichtert haben und von deren Wissen, glaube ich, wie viele andere auch profitiert haben.
Und wir haben uns ja schon so ein bisschen unterhalten vorher und du hast gesagt, dass es auch ein paar wichtige Bücher gab für dich, die du gelesen hast und die dir auch die Augen mit geöffnet haben.
Genau, also mein richtiger Einstieg, das war das Buch von Catherine Belton, Putins People, auf Deutsch Putins Netz, das dann sehr gelobt wurde, also auch von vielen Experten und das ich mir dann, glaube ich, im März oder im April 2022 dann zugelegt habe. Das war mein Einstieg, da habe ich Einblick bekommen über die Anfänge von Putin natürlich im KGB, dann sein Hintergrund als stellvertretender Bürgermeister in Leningrad, seine Verflechtung in die Mafia damals in den 90er Jahren und dann natürlich auch sein Einstieg oder seine Berufung dann als Nachfolger Jelzins und dann auch seine ganze politische Mannschaft, die ja auch in dem Buch sehr detailliert seziert wird. Da erfährt man ja auch, was für eine Bedeutung für Putin Loyalität hat, weil ja viele seiner Mitarbeiter oder engen Vertrauten, die immer noch in seinem Kabinett sind oder auch in Energiekonzernen, die kennt er ja schon seit den 90er Jahren aus St. Petersburg. Und die sind ihm treu geblieben und an denen hält er fest, ganz egal, was für ein Mist die auch gebaut haben und wie inkompetent die sind, aber das spielt für Putin keine Rolle.
Heißt nicht umsonst Putins Netz, das Buch.
Richtig, richtig, richtig. Und genau, also ein sehr, sehr wichtiges Buch, um zu verstehen, wie Putin tickt, wie Putin andere Menschen analysiert, wie sensibel er auf Schwächen reagiert und diese dann auch ausnutzt, um daraus Profit zu ziehen. Erst natürlich in Russland in der Innenpolitik in den ersten Jahren und später dann eigentlich ab seiner Rückkehr ins Präsidenten ab 2012 immer mehr auch auf seine aggressive Außenpolitik, Syrien und natürlich die Ukraine. Ja, also kann ich sehr empfehlen, das Buch.
Ich habe das als Hörbuch später gehört, als es auf Deutsch war.
Richtig, richtig. So bin ich, also so habe ich auch viele Bücher oder rezipiert. Ich habe nicht alle Bücher gelesen, also im klassischen Sinne, sondern auch als Hörbuch. Und das Gute ist, dass es sehr, sehr viele von diesen Büchern auch mittlerweile schon als Hörbuch gibt.
Ja. Das kann man dann auch so schön mal nebenbei hören, wenn man zum Beispiel Hausarbeit macht oder.
Genau.
Ja, deswegen höre ich auch so gerne Podcasts, weil man die so schön nebenbei hören kann, unterwegs oder bei Arbeit, wo man nicht so viel denken muss. Hast du auch Podcasts, die du gerne hörst?
Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Also angefangen hat das ja 2016 bei der Fußball-EM. Da bin ich eigentlich so in die Podcasts eingestiegen und aber auch so in die, sag ich mal, politische Podcasts, die kamen eigentlich dann auch erst durch die russische Vollinvasion dazu. Und da gibt es ja zahlreiche Podcasts, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zu empfehlen sind. Also sei da zum Beispiel genannt der Ostausschuss der Salon-Kolumnisten, unter anderem mit Jan-Klaas Behrens oder Franziska Davis. Dann natürlich auch Sicherheitshalber, ein Podcast, der auf die deutsche und internationale Sicherheitspolitik seinen Fokus richtet. Auf dem englischen Markt sind zum Beispiel zu empfehlen Silicon Curtain. Das ist ein Podcast mit sehr, sehr vielen Interviews, wo es um Russland, um die Ukraine, aber auch um Desinformation geht. Und ein anderer Podcast zum Beispiel auch der Ostcast von der Zeit mit Alice Botha und Michael Thumann.
Ich stelle die Sachen, die Tammo jetzt nennt, alle in die Shownotes, damit man dann nochmal das nachforschen kann und nachahmen kann und nachhören und lesen kann. Ich glaube, du hörst auch viel Englisches und liest auch viel englische Literatur. Ich denke manchmal so, dass Deutschland eine ganz andere Rezeption hat von diesem Krieg als andere Länder. Ich weiß zum Beispiel, also Boris Johnson zum Beispiel, der war ja total auf der Seite der Ukraine von Anfang an und hat auch ziemlich schwere Vorwürfe erhoben gegen die deutsche Regierung, aber auch die baltischen Länder und die Skandinavier haben doch eine ganz andere Einstellung oder waren von Anfang an doch sehr viel entschiedener auf der Seite der Ukraine. Kannst du dir das erklären?
Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Gründe dafür. Sehr wichtig bei mir ist einmal natürlich der geschichtliche Hintergrund Deutschland, Russland über die letzten Jahrhunderte. Das ist sicherlich ein Grund, auf den sicherlich noch viel rekurriert wird. Dann natürlich der Zweite Weltkrieg, der Überfall auf Russland und dort auch noch ein sehr ausgeprägter Schuldkult sicherlich, der viele Deutschen dazu bewegt hat, sage ich mal, sehr, sehr zurückhaltend zu agieren, wenn es um Verteidigung und um Militär geht. Und aber ganz sicherlich auch die Verflechtung der deutschen Wirtschaft, was vor allem den Energiesektor angeht, der ja schon in den 70er Jahren vorangetrieben wurde, in der Zeit unter Willy Brandt. Natürlich die
Versöhnungskurs.
Der Versöhnungskurs, der dann später, aber nach Ende des Kalten Krieges dann sehr unkritisch weitergeführt wurde, mit dem Fokus auf der Wirtschaft und der Hoffnung, durch wirtschaftliche Beziehungen die demokratische Strukturen auch in Russland zu etablieren. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil passiert, durch eine übertriebene und fehlgeleitete Dialogpolitik, wo es eigentlich gar nicht mehr um Dialog ging, eigentlich nur noch um den Austausch von unterschiedlichen Interessen, ist es eigentlich dazu gekommen, dass sich Deutschland in eine immer stärkere Abhängigkeit reingebracht hat, natürlich kulminiert durch Nord Stream 1 und 2. Und auch dadurch hat natürlich Deutschland auch mitgeholfen, den aggressiven Expansionskurs von Putin zu sponsern.
Irgendwie haben wir alle ein bisschen die Augen verschlossen. Und das war wahrscheinlich auch gewollt durch diese Hintergründe, die du eben benannt hast. Und so von Russland auch richtig immer beeinflusst, dass wir ja Schuldgefühle haben, jetzt ja auch wieder zum 8. 9. Mai, diese großen Siegesparaden. Sie haben uns ja befreit und wir stehen in der Schuld Russlands, was ja gar nicht stimmt, denn das war ja damals die Sowjetunion und nicht Russland. Und zu der Sowjetunion gehörte maßgeblich die Ukraine, die maßgeblich dazu beigetragen hat, Deutschland zu besiegen. Du bist ja sportlich sehr interessiert, weiß ich, und hast früher selbst aktiv Sport getrieben und warst, glaube ich, auch Sportjournalist. Und da würde mich mal deine Haltung interessieren. Wie siehst du das? Welche Rolle spielt der Sport in Putin-Russland? Und es gibt ja auch immer mal wieder Diskussionen, sollten die Russen teilnehmen an internationalen Sportwettkämpfen? Ja, was kannst du uns darüber erzählen, über die Rolle des Sports?
Genau, also der Sport war immer schon ein ganz großer und ganz wichtiger Hebel in der russischen Politik und auch in der russischen Propaganda. Sport wurde also benutzt, um die politischen Ziele zu verfestigen oder zu legitimieren. Und so war es, so hat Russland das auch in Bezug auf die Ukraine vorgenommen. Dazu muss man wissen, dass sehr, sehr viele Sportler beim Militär angestellt sind, zum Beispiel bei ZSKA Moskau. Das ist jetzt nur ein Club. Das ist ZSKA. Das ist einfach Central Army Sports Club. Das ist einfach, ja, das ist das russische Militär. Die Sportler sind Staatsathleten und vertreten die Position des Staates sind dadurch mehr oder weniger auch zu einer Marionette des Kremls geworden. Sieht man auch zum Beispiel an solchen Figuren wie Stabhochsprung-Weltrekordhalterin Jelena Isinbajewa, die jetzt auch zu der Mannschaft von Putin gehört, die eine glühende Verehrerin von ihm ist, die selbst in Syrien aufgetreten ist, hat dort also die russischen Truppen besucht und jetzt eigentlich auch keine Möglichkeit auslässt, russische Propaganda zu betreiben. Andere Sportler, bei anderen ist das ähnlich. Zum Beispiel war sehr gut zu beobachten, dass der nach dem Einmarsch in die Ukraine gab es wenige Wochen später einen Empfang für russische Sportler von den, ich glaube, das waren die Winterspiele in Peking damals, 2022. Und da gab es einen ganz großen Empfang, einen öffentlichen Auftritt im Luschniki-Stadion in Moskau. Und da sind ganz viele Sportler, die in Peking erfolgreich waren, die sind unter der russischen Flagge dort aufgetreten, einige sogar mit dem Z-Symbol an ihrer Uniform. Also da sieht man ganz klar die Verflechtung von Sport und der russischen Politik sind überhaupt nicht zu trennen.
Ja, manche sagen, ja, Sport, es ist für Völker verbindend und da darf doch Politik keine Rolle spielen. Aber es ist ja nicht so. Und für die Ukrainer muss es ja besonders bitter sein. Ich erinnere zum Beispiel an eine Geschichte mit einer Fechterin, die sich dann auch geweigert hat, der russischen Konkurrentin die Hand zu reichen. Und ganz viele Sportler sind, glaube ich, auch gestorben durch Russen, also durch diesen Krieg. Und das ist natürlich besonders bitter.
Genau. Ich kenne jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber es ist, glaube ich, schon eine dreistellige Zahl von ja.
Über 500. Ich habe gestern mal geguckt. Es sind über 500 Spitzensportler, die gestorben sind, ja. Getötet worden. Genau. Gestorben. Man sagt immer gestorben. Nein, sie sind ermordet worden. Das müsste man ja eigentlich sagen.
Genau, also man muss da wirklich auch die Sprache ganz klar, man muss ganz klar dort die Sprache so schärfen und sagen, die sind von russischer Gewalt ermordet worden. Der Einmarsch der Russen in der Ukraine hat die ganze Auslöschung der ganzen Unabhängigkeit der Ukraine zum Ziel. Da wird alles angegriffen, was geht. Infrastruktur, Menschen, Zivilbevölkerung. Da wird kein Unterschied gemacht, weil für Putin geht es in der Ukraine im Grunde nur darum, seine Einflusssphäre auszubauen und zu sichern. Und da wird Geschichte als Waffe genommen. Da wird mit Desinformation gearbeitet. Also skrupelloser geht es nicht. Und natürlich werden auch Sporteinrichtungen zerstört. Das heißt auch, die Sportler, die sich zum Beispiel auf die Olympischen Spiele in Paris auch zu Hause noch vorbereitet haben, haben das natürlich unter erschwerten Bedingungen machen müssen, weil es ja ständig Alarm und Angriffe gab und halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Einrichtungen halt noch intakt waren. Der Sport für die Ukraine hat natürlich auch eine große Bedeutung. Für die Ukraine ist es einfach auch eine, ich sag mal, ein Podest, eine Plattform, einfach um Präsenz zu zeigen, um zu zeigen, dass es sie noch gibt, dass man einfach zeigt, dass das Land einfach nicht aufgibt und dass man auch unter erschwerten Bedingungen natürlich auch immer noch Großes erreichen kann. Also zum Beispiel auch die Hochsprungsiegerin in Paris war ja auch eine Ukrainerin. Ich glaube sogar, sie hat auch den Weltrekord davor aufgestellt.
Und genau, gab es nicht dieses berührende Video da von dem Boxer?
Genau, das war auch eine Kampagne der ukrainischen Delegation während Paris mit KI erstellt. Und zwar haben da Sportler, unter anderem ein Boxer, dann zum Publikum gesprochen, haben erzählt von ihrer Vorbereitung auf Paris, was für eine große Bedeutung die Olympischen Spiele doch für sie haben, haben dann aber auch gesagt, dass sie ihre Vorbereitung unterbrechen mussten, weil sie ihr Land verteidigt haben. Und ganz am Ende hat der Boxer dann zum Beispiel auch gesagt, dass er nicht teilnehmen konnte, weil er halt ermordet wurde. Also ja. Das war ein sehr, ja, sehr ergreifendes Video.
Ja. Stelle ich auch in die Shownotes. Wir stehen eigentlich, ich bin nicht so sportinformiert. Wie heißen sie noch die Chefs von diesen Verbänden? Der Bach, der ist, glaube ich, nicht mehr, da gibt es jetzt irgendwie eine Nachfolgerin. Wie stehen die denn eigentlich dazu?
Naja, das Olympische Komitee hat eine sehr diskussionswürdige, eine sehr Position eingenommen. Einerseits natürlich verurteilen sie den Angriff, die Invasion der Russen. Sie rekurrieren aber immer wieder auf die Neutralität des Sports und auf Sport als Friedensbewegung und dass Politik sich doch raushalten sollte. Und man hat auch von Anfang an russischen Athleten die Möglichkeit gegeben, unter neutraler Flagge, wenn sie glaubhaft erklären, dass sie den russischen Krieg nicht unterstützen oder verurteilen, dass sie dann als unter neutraler Flagge antreten dürfen. Das war meines Wissens bei den Olympischen Spielen in Tokio der Fall und jetzt auch in Paris. Allerdings weiß man ja ganz genau, dass die Erfolge der Russen, selbst wenn dort keine russische Hymne gespielt wird, dass diese Erfolge natürlich in Russland natürlich auch dann medial präsentiert werden und natürlich auch wieder für Propagandazwecke und auch für die Legitimierung der brutalen Politik genutzt werden. Also da darf man nicht wegschauen und darf nicht so annehmen, dass das als völlig neutral behandelt wird.
Unser noch Bundeskanzler bis Montag, der hat ja immer davon gesprochen, das ist Putins Krieg. Was sagst du dazu? Ist es Putins? Kann man das sagen? Ist es Putins Krieg?
Ich meine, man muss ja sicher nur mal Umfragen anschauen, sofern in Russland überhaupt noch Umfragen möglich sind, die natürlich die Zustimmungswerte von Putin zeigen. Und dort sind immer noch sehr stabile Werte von 70 oder mehr Prozent, die Putin unterstützen, ganz egal in welchem Ausmaß, ganz egal ob nun schweigend oder auch explizit. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der Krieg Russlands ist nicht nur Putins Krieg, das ist ein Krieg, der von der russischen Gesellschaft oder weiten Teilen der russischen Gesellschaft getragen wird, was natürlich auch an der Struktur der russischen Gesellschaft und auch an der Beschaffenheit der Zivilgesellschaft, die es in Russland eigentlich so nicht gibt, zumindest nicht so, wie wir sie kennen, was da natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ja, man muss einfach wissen, dass eine aktive und kritische Zivilgesellschaft in Russland weder gefördert noch gewollt ist und damit natürlich den Leuten auch große Strafen angedroht werden. Das heißt, solange das System Putin oder auch ein Putin-ähnliches System in Russland existiert, solange müssen wir auch mit Russland als Bedrohung rechnen. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre andauern. Das wird kein Sprint sein, sondern eher ein Marathon mit, ich sag mal, ungewissem Ausgang.
Unsere Hörerinnen und Hörer können dich ja nicht sehen, aber ich sehe dich. Und du hast ein ganz besonderes T-Shirt an. Und ich denke, das ist, glaube ich, auch so eine Art Stellungnahme, die du damit zeigen willst.
Genau, das ist das Trikot von Shakhtar Donetsk, also aus einem Fußballclub, ganz bekannten Fußballclub aus der Ostukraine, ein Trikot in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Das habe ich mir vor ein paar Wochen bestellt und immer wenn ich im Büro bin, bei meiner Arbeitsstelle, habe ich dieses Trikot an. Also da sieht man ganz klar, auf wessen Seite ich stehe Und ja, das habe ich so ein bisschen so als Gewohnheit, so ein bisschen als meine sichtbare Stellungnahme zu Russlands Krieg und natürlich als Unterstützer der Ukraine habe ich mir so ausgewählt.
Man braucht eigentlich keinen Vorgarten, um Flagge zu zeigen. Man kann auch so am Körper Flagge zeigen. Und du hast gesagt, du trägst das auch im Büro. Wie reagieren deine Kollegen und Kolleginnen?
Also mittlerweile ist es, ich kann das ganz schwer beurteilen, weil eigentlich kaum jemand mich darauf anspricht. Vielleicht sollte ich das mal machen, aber Stand jetzt würde ich es mal als schweigende, ich weiß nicht, ob man es als schweigende Zustimmung oder als Gleichgültigkeit bewerten kann. Ich glaube, das Urteil ist noch völlig offen, aber es gibt keine großen Diskussionen, keine großen Gespräche über den Krieg im Büro.
Obwohl ich meine, wenn ich mich so an meine Berufstätigkeit erinnere, wenn ich so was Besonderes anhatte, dann haben die Kolleginnen schon so, oh, das ist ja hübsch, was du heute an. Also irgendwie nimmt man das doch wahr. Also dass da das gar nicht registriert wird, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da ist eher so, denke ich mal, vermute ich, so ein, ach na ja, da vermeide ich mal lieber ein Gespräch drüber, weil es ist ja auffällig.
Ja. Genau, also ein Kollege hat mich angesprochen, so, der ist Dortmund-Fan, der hat erst gedacht, ist das ein Dortmund-Trikot? Da habe ich gesagt, nee, es ist Donetsk und dann war es das auch schon wieder. Ein anderer Kollege, der weiß, dass ich die Ukraine unterstütze und der auch Sympathien für das Land hat, der hat dann auch gleich gesagt, du bist doch Eintracht Frankfurt-Fan. Da habe ich gesagt, ja, bin ich auch immer noch. Aber ich bin auch Donetsk-Fan und da hat er auch gleich gedacht, na, das ist aber auch sehr, sehr verständlich, sehr vernünftig, dass du das Trikot trägst. Also das hat mich schon sehr gefreut. Ja.
Das ist ja schon viel Zeit, die man dann auch in seiner Freizeit damit verbringt, ja, zu lesen, sich zu informieren, auch sich einzubringen, sich mitzuteilen. Was motiviert dich, dass du einen großen Teil deiner Freizeit für dieses Thema investierst, sich zu informieren, aber auch dir Gehör zu verschaffen, dich einzubringen, deine Meinung zu sagen?
Ja, für mich ist einfach eine Stellungnahme ist für mich eigentlich selbstverständlich, weil der Krieg findet in Europa statt und wir wissen alle, dass wir in Europa auf Zusammenarbeit setzen und auch ein friedliches, prosperierendes Europa haben wollen. Und wenn ein paar hundert Kilometer von uns ein Krieg stattfindet und man dann auch noch weiß, dass Russland wahrscheinlich mit diesem Krieg, dass Russland in der Ukraine wahrscheinlich nicht aufhören wird, wenn man es denn lässt, wenn man Russland denn gewähren lässt, dann sollte man alle Hebel in Bewegung setzen, um einfach Stellung zu beziehen und ganz klar zu sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, wir wollen nicht, dass Russland für seine brutale Politik, für seine Skrupellosigkeit belohnt wird und wir wollen, dass die Ukraine als unabhängiges Land weiter existiert und ihre Bündnisse selber auswählen darf, weil das, was der Ukraine jetzt passiert seit 2014, man muss ja immer sagen, der Krieg ist nicht erst seit 2022, sondern schon seit 2014, das, was die Ukraine seit 11 Jahren durchmachen muss, kann auch uns oder auch kann auch anderen Ländern widerfahren. Ich denke an die Balken, die natürlich auch russische Aggressivität kennen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke natürlich an Polen, die von Russland und Deutschland überfallen wurde. Ich denke an Finnland, ne, der Winterkrieg 41.
Ja, ich habe heute gerade gelesen, dass Russland ziemlich aufrüstet an der finnischen Grenze, also an der Grenze zu Finnland. Ja, ja, was soll das? Warum, wieso, weshalb? Warum werden da neue Militärstützpunkte errichtet?
Im Grunde ist es fast ein Déjà-vu, ne? Also ja. Im Grunde ist es fast ein Déjà-vu, weil gehen wir zurück auf 2021, so ging es 2021 auch los und eigentlich ging es dann Schritt für Schritt weiter, Putin hat da sein verfälschendes, sein Essay da verbreitet, irgendwie auf, über die Einigkeit, über die angebliche Einigkeit Russlands und der Ukraine, dann die ganzen Aufmärsche in Belarus und dann an der Grenze Ukraine. Und es ging dann immer weiter bis zum 24. Februar. Also solche Muster muss man erkennen, die muss man ernst nehmen. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass man wirklich oder dass die Länder in Europa zusammenarbeiten, strategisch denken in Bezug auf Russland und sich einfach auch schützen und bereit sind, ihre Freiheiten und ihre Demokratie zu schützen, weil wir wissen jetzt alle, dass nicht alle in Europa oder im Umfeld von Europa Fans der Demokratie sind. Es gibt Länder wie zum Beispiel die Russland oder zum Beispiel auch Ungarn, die dieses System mit Füßen treten. Und deshalb, die Demokratie bekommt man nicht geschenkt. Man muss bereit sein, für sie zu kämpfen und sie auch zu verteidigen. Und deshalb muss da einfach auch ein Umdenken stattfinden, gerade auch was strategisches Denken angeht, aber natürlich auch Aufarbeitung der Vergangenheit. Ne? Also es muss wirklich.
Das war ja schon ein ziemlich gutes Schlusswort. Ich sehe gerade, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ich finde es immer schön, wenn meine Gäste zum Schluss noch einmal sagen, was sie sich von ihren Mitmenschen wünschen. Was können wir Bürgerinnen und Bürgern tun? Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass viele Bürger einfach klar ihre Meinung sagen, klar Position beziehen. Und das kann ja auch auf ganz verschiedenen Wegen passieren. Ne? Also man kann zum Beispiel Geflüchtete unterstützen, zum Beispiel indem man vielleicht Hilfegruppen bildet, man Vereinen beitritt, man kann die politischen Parteien anschreiben, man kann Petitionen starten, man kann auf Demos gehen. Ne? Also ich, zum ersten Mal in meinem Leben war ich zum Beispiel auf Demos gegangen, nachdem die AfD und andere rechtskonservative Kräfte diese Treffen, dieses geheime Treffen da in Potsdam zur Remigration gemacht haben. Danach bin ich zum ersten Mal auf politische Demos gegangen. Das kann
ich glaube,
man
wir beide treffen uns in Berlin. Nächste Woche.
Wir treffen uns in Berlin spätestens am 9. Mai im Treptower Park. Treffen wir uns da am Mahnmal des
und halten dagegen, gegen die Russen.
Und halten dagegen, ganz genau, halten dagegen, gegen die russische Propaganda.
Ja. Okay, Tammo, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hier in diesem kleinen Podcast, das ist ja auch ein Versuch, so ein bisschen zur Aufklärung beizutragen. Und ich wünsche mir ganz viele so aufgeweckte Menschen wie dich. Ja, es gibt sie ja. Ich wünsche dir noch...
Auf jeden Fall, genau. Ne? Also man muss sie vielleicht manchmal nur wecken, aber auf jeden Fall die guten und die stabilen Menschen sind immer noch in der Mehrheit in Deutschland.
Ja. Das ist wir sind mehr.
Ganz, ganz wichtig.
Wir sind immer sind noch mehr. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und Samstag und Sonntag. Genau, Montag geht wieder die Arbeit los. Ne? Okay, tschüss, Tammo.
Genau, denken wir noch gar nicht dran.
Nee. Tschüss, Tammo. Tschüss.